fand es so schön. Ich hatte ja letzten Sonntag unter eure Stuhlkissen jeweils 3 oder 4 solcher Jahreslose gelegt. Die liegen heute nicht mehr drunter. Aber ich fand es so schön, irgendjemand hat hier vorne auf den Altartisch 3 Lose gelegt. Ich weiß nicht, wer das war, es spielt auch gar keine Rolle. Aber wir haben ja noch keins gezogen für unsere Gemeinde und für unsere Kinder- und Jugendarbeit. Und das habe ich jetzt dieses Jahr mal übernommen. Ich habe einfach diese 3 Lose hier genommen, die lagen hier, und habe sie gemischt und habe einfach mal 2 rausgezogen. Und ich wollte uns noch sagen, für die Gemeinde habe ich von diesen 3 Losen, die irgendjemand da hingelegt hat, rausgezogen, Psalm 31, Vers 25, seid getrost und unverzagt alle, die ihr des Herrn harrt. Und für die Jugendarbeit war bei diesen 3 folgender Satz aus Psalm 7, Vers 2, auf dich, Herr, mein Gott, traue ich. Die Jahreslose werden wir wieder an die Pinnwand hängen, sodass wir begleitet werden, auch als Gemeinde und mit unserer Kinder- und Jugendarbeit im Jahr 21. Vielleicht noch, bevor ich die Schriftlesung lese, heute um 11:15 werden wir keinen normalen Gottesdienst feiern, sondern es kamen immer wieder Fragen auf mich zu, können wir nicht mal was zum Thema Impfen, Impfstoff und so weiter sagen? Und dann kam immer wieder der Name, kann der Markus Kröttrup da nichts dazu sagen? Und wir haben jetzt für heute entschieden, dass wir um 11:15 hier die Möglichkeit geben, dass Markus wird uns einiges sagen zum Thema Impfstoff und Impfen und so weiter. Aber auch, man kann Fragen an Markus stellen, sodass wir heute um 11:15 uns wieder hier treffen. Es haben sich eine Reihe Leute angemeldet. Wer noch wechseln möchte, nicht angemeldet ist bis jetzt, kann das noch machen. Wir haben für diesen Gottesdienst 25 Anmeldungen bis jetzt und können bis auf 40 auf jeden Fall gehen. Also wer noch wechseln will, spontan, kann das machen. Man muss sich nur dann draußen in die Liste eintragen lassen. Ihr Lieben, die Jahreslosung. Alexander Sachs hat letzten Sonntag schon mal darüber gesprochen. Ich habe in Meersburg darüber gesprochen. Barbara hat uns diese Jahreslosung auf diesem Bild rausgesucht. Das hängt normalerweise hinten rechts neben der Tür. Fällt ganz vielen Leuten gar nicht auf. Ein sehr romantisches Bild mit einem Herz, mit einer Kinderhand und mit einer Erwachsenenhand zum Thema Barmherzigkeit. Aber ich möchte uns heute mal den Text lesen, der um dieses Wort aus dem Lukasevangelium herumsteht, weil dieser Satz, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist, ist im Grunde aus dem Zusammenhang herausgenommen. Es ist ein Bergpredigtwort und es ist ein Seligpreisungswort, nicht nur in Matthäus 5, sondern auch in Lukas 6. Und jetzt hört mal gut hin. Und dann werdet ihr merken, wie schwierig es ist, diese Jahreslosung in den Kontext des Lebens hineinzubringen. Ich lese Lukas 6 ab Vers 27. Aber ich sage euch, die ihr zuhört, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Segnet, die euch fluchen. Bittet für die, so euch beleidigen. Und wer dich schlägt auf die eine Backe, dem biete die andere auch da. Und wer dir den Mantel nimmt, dem wehre den Rock auch nicht. Wer dich bittet, dem gib. Und wer dir das Deine nimmt, von dem fordere es nicht wieder zurück. Und wie wollt ihr, dass euch die Leute tun sollen? Also tut ihnen auch. Und wenn ihr liebt, die euch lieben, was für Dank habt ihr davon? Denn auch die Sünder lieben ihre Freunde. Und wenn ihr euren Wohltätern wohltut, was für Dank habt ihr davon? Denn die Sünder tun dasselbe. Und wenn ihr denen leiht, von denen ihr hofft zu nehmen, was für Dank habt ihr davon? Denn die Sünder leihen den Sündern auch, auf dass sie Gleiches wieder nehmen. Vielmehr liebt eure Feinde, tut Wohl und leiht. Wo ihr nichts dafür hofft, so wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Kinder des Allerhöchsten sein, denn er ist gütig über die Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig. Jetzt kommt's. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist, und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr auch nicht verdammt. Vergebt, so wird auch euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Und dann lese ich noch Vers 40. Der Jünger ist nicht über seinen Meister. Wenn der Jünger vollkommen ist, so ist auch sein Meister vollkommen. Vielleicht habt ihr ein bisschen gemerkt, man muss immer das Drumherum noch mitlesen. Und das ist vielleicht das Schwierige auch an dieser Jahreslosung. Und deshalb habe ich euch diese blauen Zettel auf die Stühle gelegt. Ich bitte euch, diese blauen Zettel mitzunehmen als eine kleine Hilfe, als eine praktische Anwendung, als eine praktische Hilfe, um das umzusetzen, was wir in der Jahreslosung haben. Und ich sage euch, ihr habt ein Jahr lang Zeit. Herr Jesus Christus, segne du dein Wort, reinige meine Gedanken und meine Lippen und schenk, dass dein Wort unsere Herzen trifft. Ehre sei deinem Namen. Amen. Ihr Lieben, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Den gleichen Satz hat Jesus auch mit der Vollkommenheit gesagt. Seid vollkommen, wie auch euer Vater vollkommen ist. Diese Jahreslosung ist nicht so romantisch, wie sie aussieht. Diese Jahreslosung hat es meines Erachtens in sich, weil es geht um etwas ganz Praktisches. Es geht um die Barmherzigkeit. Ich sage es mal von meiner Seite her ganz ehrlich, ich habe echte Probleme damit. Nicht mit der Jahreslosung, aber ich habe Probleme damit, dass sie aus dem Kontext herausgerissen ist. Also aus dem Zusammenhang. Es ist ein Seligpreisungstext. Wir können Ähnliches schon in Matthäus 5 lesen. Es ist für die Jünger Jesu gesagt und geschrieben. Es ist also ein Berufungstext. Und es ist Dogmatik, also Lehre Jesu. Es ist kein Gleichnis. Es ist Lehre Jesu. So stellt Jesus sich lebendigen Glauben vor. So stellt er sich vor, wie Christen leben sollen. Das ist Glaubensethik, also Moral. Ich habe es euch gerade schon vorgelesen. Liebt eure Feinde. Das ist Überforderung. Tut wohl denen, die euch hassen. Macht das mal. Segnet, die euch fluchen. Denen möchten wir doch am liebsten einen Tritt in den Hintern geben. Bittet für die, die euch beleidigen. Wenn uns jemand beleidigt, dann sind wir zunächst einmal getroffen und eingeschnappt. Wer dich schlägt auf eine Backe, den bietet auch die andere da. Hast du das schon mal gemacht in deinem Leben? Das ist Überforderung. Da geht Jesus ins Extreme. Und da ist Jesus provokant. Und er sagt, ihr müsst euch unterscheiden von dem, was alle tun. Oder die Priester und die Leviten. Deshalb kommt er später auch auf dieses wunderbare Gleichnis vom barmherzigen Samariter und vom verlorenen Sohn. Wer dich auf die eine Backe schlägt, dem biete auch die andere. Wer dir einen Mantel nimmt, der Mantel war überlebensnotwendig in Israel, dem biete auch den Rock. Das heißt, du bist entblößt. Wer dich bittet, dem gibt, und wer dir das Deine nimmt, von dem fordere es nicht zurück. Ihr Lieben, da schütteln wir doch mit dem Kopf und sagen, Jesus, was mutest du uns denn eigentlich zu? Wie geht denn das? Und ich weiß nicht, wie die Jünger da saßen oder standen oder wie auch immer. Denen ist wahrscheinlich die Luft weggeblieben. Und das verstehe ich, Jesus, unter meiner Glaubenslehre. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist, und danach kommt sofort, richtet nicht, das ist doch das, was wir so gerne tun, richtet nicht, verdammt nicht, sondern vergebt, und dann der Bumerang, also das, was zurückkommt, so wird euch auch vergeben. Und zum Schluss im Vers 41 habe ich jetzt eben gar nicht gelesen, weil es zu lange ist. Was siehst du den Splitter im Auge deines Bruders und den Balken in deinem eigenen wirst du nicht gewahr? Jesus beschreibt die Realität. Und deshalb will ich es auch heute Morgen mal so ganz deutlich sagen. Überforderung. Und ich kann es euch auch ganz ehrlich sagen, wir wohnen ja jetzt schon über 20 Jahre in der Stadtmission hier und wir wissen mittlerweile, wenn es irgendwann klingelt bei uns, Sonntagmittag um 12:30 oder um 13:00 und es steht wieder der da, der gerne die Fahrkarte bezahlt haben möchte nach Karlsruhe, weil er 24 Euro braucht, dann geht bei mir der Stopfen hoch. Und dann gehe ich zur Tür runter und sage, ja gut, dann gehen wir jetzt gemeinsam mal zum Bahnhof und dann kaufe ich dir die Fahrkarte und dann fährst du aber auch mit dem Zug. Und dann kommt dieser Redeschwall, aber Herr Müller, wie unbarmherzig sind denn Sie? Versteht ihr? Und das kommt nicht selten vor. Es ist für mich eine Überforderung. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und wenn ich dann den Kontext noch lese, was Jesus sich noch alles darunter vorstellt, dann ist das eine Aufgabe des Lebens. Und es ist nur ein kleiner Ausschnitt für nächstes Jahr, für dieses Jahr, vielleicht mal es mit der Barmherzigkeit zu probieren. Ich sage es, man kann vor dieser Jahreslosung kapitulieren. Und dann noch der Vergleich, den Jesus hier bringt. Das ist noch so das i-Tüpfelchen. Wie euer Vater barmherzig ist. Er vergleicht uns mit dem Vater. Und ihr Lieben, sofort denke ich an Lukas 15, auch ein Gleichnis, an Lukas 15, an die Geschichte vom verlorenen Sohn. Ich will die heute nicht auslegen, überhaupt nicht. Aber ich möchte noch mal sagen, was ist denn Barmherzigkeit? Beide Kinder in Lukas 15, beide Söhne, das ist eine Familiengeschichte, beide Söhne wollen nicht beim Vater sein. Der eine der eine ist immer auf dem Feld draußen. Und als der Vater ihn ins Haus bittet, verweigert er das. Und der andere stellt eine unglaublich freche Forderung, für uns eine freche Forderung. Gib mir mein Gut. Und was macht der Vater? Er gibt's. Und was hat er für einen Erfolg damit? Bleibt der Sohn? Der Sohn bleibt nicht. Der Sohn geht und was macht er? Er haut's auf den Kopf. Er verschleudert es. Und jetzt müsste man doch sagen, der Vater ist doch vollkommen unbarmherzig. Der hätte sagen müssen, dich binde ich an, ich weiß genau, dass du mit dem Geld nicht umgehen kannst. Und dich binde ich an, du bleibst bei mir hier, damit mein Geld nicht verprasst wird. Und den zweiten Sohn, den hätte er ans gleiche Seil binden müssen, an einen Esel dran, dich ziehen wir mal ins Haus hinein, unter Zwang, aber ich bin doch barmherzig und ich will dich bei mir hier haben. Aber im Grunde ist er vollkommen unbarmherzig und er lässt den einen gehen und er lässt den anderen stehen. Ist das barmherzig? Er hätte doch ein bisschen nachhelfen müssen, ein bisschen drücken können, ein bisschen zwingen müssen. Nein. Dieses Gleichnis lehrt uns, was Barmherzigkeit ist. Barmherzigkeit ist loslassen können. Wo wir als Erwachsene genau wissen, das geht nicht gut. Aber wir sind nicht Gott. Und Lukas 15 lehrt mich und uns nicht, dass der Vater so barmherzig ist und dem das Geld gibt, sondern dass der Vater so barmherzig ist und er lässt ihn gehen. Und der eine verprasst sein Gut und der andere verpasst sein Gut. Und der eine argumentiert, du hast mir nie einen Bock gegeben und er hätte sich im Grunde nur bedienen müssen. Was für eine Demütigung, was für eine Schande. Und der andere nutzt die Großzügigkeit des Vaters gnadenlos aus. Gnadenlos. Aber was ist Barmherzigkeit? Barmherzigkeit ist, ich lasse meine Kinder los. Und interessant, 50%, der eine kommt zurück mit einer Einsicht, mit einer Lebenseinsicht. Ich bin es nicht wert, dein Sohn zu heißen. Vater, ich habe gesündigt vor dir und vor Gott. Das hat sich gelohnt. Das Loslassen hat sich gelohnt. Die Barmherzigkeit hat sich gelohnt. 50%, das ist viel, 2 von 1. Wir sagen, das ist nur wenig, 2 von 1, aber es sind 50%. Ihr Lieben, was ist Barmherzigkeit? Barmherzigkeit ist dieses Großzügigsein, so gebend, so neutral. In der alten deutschen Sprache gab es das Wort Barmherzigkeit gar nicht. Da hieß das früher armherzig. Das B hat man später dran gemacht. Armherzig. Ein Herz für den Armen. Und der Arme ist nicht nur der, der kein Geld hat. So einladend, so gnädig, so liebend, ohne die Chance der Rückgabe. Und wisst ihr, wir kalkulieren immer. Lohnt es sich, dich zu fördern? Barmherzigkeit ist, den anderen zu fördern, ohne das Denken lohnt es sich. Und deshalb atme ich jetzt einfach mal tief durch. Ich muss mir eingestehen, will ich diese Barmherzigkeit leben? Will ich das? Kann ich das? Bin ich bereit, diesen persönlichen Preis zu bezahlen, wenn es um Barmherzigkeit geht? Es war auch letztes Jahr, es hatte geklingelt bei uns, eine Frau, wie das immer ist, ich habe eine Frage und so weiter, sie wollte 700 Euro haben für ein Flugticket, weil ihre Mutter im Sterben lag in Afrika. Und ich war so weit, ihr das Geld zu geben. Dann habe ich nur gesagt, darf ich denn auch mal ihre Adresse haben? Das war der einzige Satz, das war der falsche Satz. Dann habe ich gesagt, darf ich denn auch ihre Adresse haben? Das Geld ist nicht das Problem. Diese Frau ist aufgesprungen. Das ist ja schlimmer hier wie beim Hitler, hat sie zu mir gesagt. Rausgerannt, weg war sie. Versteht ihr? Was ist Barmherzigkeit? Will ich das? Kann ich das? Und dann kommt dieses Gleichnis vom barmherzigen Samariter, was wir eben so wunderbar hier auch auf dem Clip gesehen haben. Dann kommt das Gleichnis vom barmherzigen Samariter und wir haben schon zwei von diesen Teilnehmern an diesem Gleichnis haben wir schon gedanklich eingespurt. Nämlich den Priester und den Levit. Was sind die? Was sind die? Unbarmherzig. Henning, ich beweise das Gegenteil. Wir haben sie schon gedanklich eingespurt. Der Barmherzige ist der Samariter. Ich liebe dieses Gleichnis, weil uns gezeigt wird, dass der Priester und der Levit genau das machen, was sie ihr ganzes Leben lang schon gelernt haben. Und das würden auch wir alle machen und manchmal sagen, das ist ja knochenhart unbarmherzig. Sie leben, was sie im Alten Testament gelehrt bekamen. Sie durften sich nämlich nicht verunreinigen an dem, der da liegt. Und sie durften noch nicht einmal einen Toten anfassen, weil diese Schuld des Anfassens des Toten von ihnen nicht zurückgenommen wurde. Das hat man ihnen eingetrichtert und eingebläut. Das war Gesetz. Und das haben sie haben nichts anderes wie genau das gemacht. Und sei doch mal ganz ehrlich, das würden doch wir auch so machen. Und plötzlich sind wir die Unbarmherzigen. Ihr könnt es nachlesen in 4. Mose 19 ab Vers 10, könnt ihr alles genau nachlesen. 4. Mose 19 ab Vers 10 steht die Einhaltung, wo man sich verunreinigt als Priester und als Levit. Aber ihr Lieben, sie wollten das mosaische Gesetz einhalten. Sie wollten Gott keinen Grund zur Strafe geben. Das wollen doch wir auch. Sie hatten die Frage nach ihrem Nächsten für sich klar beantwortet. Mein Nächster ist mein Glaubensbruder. Diese Frage hatten sie beantwortet. Und deshalb fragt Jesus in der Geschichte vom barmherzigen Samariter, wie liest du? Und ich sage euch eins, wir alle lesen die Bibel anders. Keiner liest sie so wie ich. Aber ich habe immer recht. Versteht ihr? Nein, wir lesen sie alle anders. Wie liest du? Und die Auslegung des Nächsten heißt, nur meine Blutsverwandten sind meine Nächsten. Und der Priester und der Levit haben diese Frage nach der Shema Israel, also nach dem Glaubensbekenntnis Israels, für sich klar formuliert. Du sollst Gott lieben und die Frage nach dem Nächsten und deinen Nächsten wie dich selbst. Und was macht Jesus? Jesus setzt ein Zeichen, wer ist mein Nächster? Und deshalb für die Jahreslosung, für die Barmherzigkeit, müssen wir klären, wer ist denn mein Nächster? Wer ist mein Nächster? Und Jesus klärt es in unserem Text in Lukas 6, mein Nächster ist mein Feind. Es geht nämlich in dem ganzen Kontext um die Feindesliebe. Und deshalb haben wir 12 Monate Zeit zu fragen, kann ich barmherzig mit meinem Feind sein? Und was macht Jesus hier? Jesus wehrt sich gegen eine Verweichlichung genau dieser Frage nach meinem Nächsten. Er will sie nicht auflösen, sondern will sie klar formulieren, dein Nächster ist dein Feind. Und wenn ihr liebt, so sagt das im Vers 32, die euch auch lieben, was für einen Dank habt ihr davon? Das ist doch ganz einfach, Christel. Das waren noch Zeiten, als wir ein Glas Wein da draußen getrunken haben. Wir haben uns gern gehabt. Das ist aber auch gar kein Problem. Ein Problem wäre es, wenn du mein ärgster Feind wärst. Dann mit dir ein Glas Wein da draußen trinken. Das ist ganz schön schwierig. Ihr Lieben, ich schließe. Was ist Barmherzigkeit? Für viele Menschen, und das sage ich aus tiefster Überzeugung, für viele Menschen ist Barmherzigsein und Barmherzigkeit leben unmöglich. Das ist hart. Wer mit sich selbst nicht barmherzig ist, wer mit sich selbst gnadenlos ist, ist es auch mit anderen. Wer mit sich selbst nicht Armherzigkeit und Warmherzigkeit leben kann und mit dem anderen leben kann, ist arm dran. Das ist kein Vorwurf. Das ist auch keine Kritik, aber das ist die Realität in der Regel. Es gibt die unbarmherzigen Väter, die dich und mich geprägt haben. Es gibt die gnadenlosen Mütter. Es gibt die gnadenlosen Lehrer und die gnadenlosen Arbeitgeber, die uns gestriezt haben und die vor Kälte gestrotzt haben. Und wenn wir das nicht abgelegt haben und verarbeitet haben, dann können wir es nicht weitergeben. Es gibt die kalte Familie. Und es gibt auch das kalte Handeln. Und deshalb sage ich es, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Üben, üben, üben. Wer ist mein Nächster? Ich habe euch dieses Blatt auf die Stühle gelegt. Es sind die 7 Werke der Barmherzigkeit. Du gehörst dazu. Auch zur christlichen Gemeinde, auch in der christlichen Gemeinde, diese Botschaft immer wieder sagen, du gehörst dazu. Ich höre dir zu, ohne zu unterbrechen. Ich rede gut über dich. Die kleine Zunge macht alles kaputt. Dieses kleine Teil, die ist gnadenlos unbarmherzig. Die Zunge ist brutal. Ich rede gut über dich. Üb das doch mal. Ich gehe ein Stück mit dir. Was bilden wir uns eigentlich, einen Menschen zu beurteilen, ohne mit ihnen mal einen Kilometer gegangen zu sein? Wie gnadenlos unbarmherzig sind wir mit Menschen? Ich gehe mit dir mache einen Spaziergang mit dir und höre dir zu. Ich teile mit dir mein Leben und mein Leid, meine Angst und meine Einsamkeit. Ich besuche dich. Ja, ich besuche dich. Und ich bete für dich, ist für mich die größte Lüge, die es gibt. Wir sagen oft, ich bete für dich und wir machen es doch nicht. Sagt es bitte nicht, sondern sagt es nur, wenn ihr Zeit habt, auch für andere zu beten. Wer sich noch tiefer damit beschäftigen möchte, ich kann auf diese beiden Bücher hinweisen. Jedes Jahr kommen die gleich raus zur Jahreslosung. Dieses Buch ist eine exegetische Abhandlung und dieses Buch ist eine Geschichte, sind Geschichten drin. Ich kann darauf nur verweisen.